SR1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute zur Kommunalwahl für das Oldenburger Land, die Nordseeküste und den Elbe-Weser-Raum. Im NDR-Studio Oldenburg begrüßt sie Sinja Schütte mit einem plattdeutschen Wahlspruch.
Dat mut anders worden.
Anders oder besser machen will es mit diesem plattdeutschen Spruch nicht nur die FDP in Emden, sondern das wollen alle Parteien. Das ist jedenfalls das Versprechen an die Wähler. In dieser Stunde stellen wir Ihnen einige Streitthemen im Wahlkampf der Region vor. Fragen, was von der AfD zu erwarten ist, die erstmals bei einer Kommunalwahl in Niedersachsen antritt, und blicken auf den Wahlkampf der kleineren Parteien, die Linke, FDP und Grüne. Außerdem berichten wir über den Wahlkampf in den größeren kreisfreien Städten der Region. Dazu gibt es Wahlbeobachtungen in kleinen Gemeinden wie in Mollbergen im Kreis Kloppenburg und auf der Nordseeinsel Jüst. Für diese Sendung haben wir uns wissenschaftlichen Rat geholt an der Universität Oldenburg. Politikwissenschaftler begleiten uns mit Einschätzungen durch diese Sendung. CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD. Christen, Gerechte, Vernünftige, Ökologen, Friesen. Ob klein oder groß, alle wollen sie ein Stück vom Kuchen, wenn am 11. September in den niedersächsischen Kommunen gewählt wird. 25 Parteien bewerben sich landesweit um die rund 20.000 Mandate in den Kreistagen und Gemeinderäten. Mancherorts werden neue Bürgermeister und Landräte gewählt. Verlässliche Wahlprognosen? Schwierig. Zu groß die Parteien und Kandidatenvielfalt. Zu groß die Unsicherheit, auch wegen der AfD. Und der zu erwartenden Wahlbeteiligung.
Endspurt. 10 Tage vor der niedersächsischen Kommunalwahl geht der Kampf um die Wähler in die heiße Phase. Das Werben, bitte doch zur Wahl zu gehen und das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen, wird noch einmal intensiviert. Bei manchen freilich sind diese Appelle vergebene Mobilisierungsmüh.
Also mit Politik, da bin ich nicht so.
Ich lasse es für ungültig erklären, weil keiner ein entsprechendes Programm hat.
Ich gehe nicht zur Wahl und ich bin, glaube ich, das letzte Mal vor 5 Jahren zur Wahl gegangen. Keine Lust und Resignation.
Diese frustrierten Nichtwähler teilen ihre ablehnenden Wahlhaltungen mit vielen Zeitgenossen. Bei keiner anderen Wahl ist die Beteiligung so gering, allenfalls noch bei der Europawahl. Nicht einmal jeder Zweite machte bei der letzten Kommunalwahl in der Region von seinem Stimmrecht Gebrauch. Der Politikwissenschaftler Markus Tepe von der Universität Oldenburg findet das traurig.
Weil die Kommunalwahlen der Ort ist, wo Demokratie sehr nah, sehr erfahrbar sein kann und damit eine enorme Bürgernähe politischer Entscheidungen vorliegt.
Sollen die Gebühren für Kindertagesstätten erhöht werden? Bleiben die Eintrittspreise für das Schwimmbad stabil? Brauchen wir weitere Turnhallen? Was ist mit der Flüchtlingspolitik in meiner Kommune? Mit ihrem Kreuz auf dem Wahlzettel können Bürger bei Kommunalwahlen direkten Einfluss auf Entscheidungen nehmen, die sie und ihre Belange ganz direkt betreffen. Genau deshalb gehen diese Menschen wählen.
Auf jeden Fall. Wir sehen es als unsere Pflicht an. Und wenn es nur eine einzelne Stimme ist, jede einzelne Stimme zählt.
Natürlich gehe ich wählen. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, um die Demokratie grundlegend zu erhalten.
Wenn keiner wählen geht, kann man auch nichts durchsetzen.
Ja, natürlich gehe ich wählen, weil es gehen genug Leute nicht wählen und wir haben das Recht dazu und das sollten wir auch nutzen.
Jene, die wählen gehen wollen, wissen allerdings bis kurz vor der Wahl oft noch gar nicht, wen sie überhaupt wählen wollen, sagt der Oldenburger Politikwissenschaftler Markus Tepe.
Es gibt die langläufige These, dass die Parteienbindung abnimmt. Das heißt, die klassischen Wählermilieus, die eine Stammwählerschaft hergestellt haben für die vermeintlichen Volksparteien, diese Milieus lösen sich auf, sie werden einfach numerisch kleiner und an ihre Stelle sind keine neuen oder geschlossenen sozial-kulturellen Milieus getreten, auf die sich Parteien beziehen, sodass die Wahlentscheidung als solches insgesamt kurzfristiger getroffen wird, dass Kandidateneigenschaften an Bedeutung gewinnen.
Dabei gilt auch bei Kommunalwahlen, dass der Erfolg eines Kandidaten mitbestimmt wird von der Landes- und Bundespolitik. So können Kandidaten und Kandidatinnen einer Partei bei der Kommunalwahl davon profitieren, wenn ihre Partei auf Landes- oder Bundesebene einen Höhenflug erlebt. Und welches zentrale bundespolitische Thema färbt diesmal am ehesten auf die Kommunalpolitik ab?
Da ist sicherlich die Flüchtlingspolitik, die sicherlich sich auch auswirken wird auf kommunale Wahlentscheidungen, obgleich die Flüchtlingspolitik natürlich nicht vor Ort in der Kommune verhandelt wird.
So der Oldenburger Politikwissenschaftler Markus Tepe. Wie ist die Flüchtlingssituation in der Kommune? Gibt es genug Wohnraum? Wie die Wähler darüber denken, davon hängt wohl mitentscheidend auch der Wahlerfolg der AfD ab, die zum ersten Mal überhaupt bei einer Kommunalwahl in Niedersachsen um Stimmen wirbt. Die AfD, die große Unbekannte bei dieser Wahl, bei der es diesmal im Gegensatz zur Kommunalwahl 2011 nur einige wenige Direktwahlen gibt. So bestimmen die Bürger in den Kreisen Leer und Wittmund ihre Landräte und in einigen Städten und Gemeinden ihre Bürgermeister neu. In vielen Kommunen kandidieren neben etablierten und kleinen Parteien freie Wählergruppen, die auf jeden Fall mancherorts für bunte Räte sorgen werden. Ohnehin könnte es am 11. September, dem Tag der Kommunalwahl, ein politisches Stühlerücken in der einen oder anderen Kommune geben, auch in vermeintlich festgeschützten Parteihochburgen.
Informationen von Norbert Schneider. Es gibt Themen in diesem Kommunalwahlkampf, die in manchen Regionen alles andere in den Hintergrund stellen, weil sie die Menschen ganz direkt betreffen. Zum Beispiel Fracking in den Landkreisen Verden und Rothenburg. Beim Fracking wird mit Hilfe von Chemikalien unter hohem Druck Erdgas aus der Tiefe gepresst. Die Anwohner sind beunruhigt. Sie befürchten, dass dadurch das Trinkwasser belastet wird und es zu Erdbeben kommt. Die Sorge um das Fracking eint die Kommunalpolitiker in Deutschlands Hauptförderregion für Erdgas. Sie fordern daher striktere Regelungen gegen diese Fördermethode über alle Parteigrenzen hinweg.
Wer sich Deutschlands größtem Erdgasfördergebiet in den Landkreisen Verden und Rothenburg nähert, bemerkt zweierlei. An vielen Feld- und Waldwegen stehen silberne, durch Zäune gesicherte Erdgasfördertürme. Und an jedem zweiten Haus lehnt ein rotes Andreaskreuz mit der Aufschrift Kein Verpressen, no Fracking.
Hier werden wieder Fracks stattfinden, zwar mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung halt versehen. Und das Gift landet in unserer Erde und wird hier hinterher auch noch in Völkersen verpresst im Wald.
Inge Vogel ist empört über das neue Fracking-Gesetz der Bundesregierung und fast noch mehr über die Ankündigung der Landesregierung, das Fracking für das Erdgaswerk Völkersen unter ihrem Dorf zuzulassen. Um besser als bisher aus einer Bürgerinitiative heraus dagegen anzukämpfen, tritt sie jetzt bei der Kommunalwahl für die Grünen im Ortsrat Völkersen an. Gegen Fracking sind Vertreter aller Parteien in Langwedel, auch Bernd Michalik von der SPD.
Wir können uns einfach nicht vorstellen, dass Erdgasförderung oder Lagerstätten, Wasserverpressung hier in Wohngebieten stattfinden soll. Außerdem haben wir ganz in der Nähe ein Wassergewinnungsgebiet. Also da meinen wir schon, dass man da vorsichtiger sein sollte. Und ich kann natürlich verstehen, dass in Gebieten, wo so etwas nicht gefördert wird, dass da eine andere Sichtweise ist als bei uns, wo wir damit umgehen müssen.
Auch wenn Sie beim Fracking komplett anderer Meinung sind als Ihre Parteikollegen in Berlin und in Hannover, im Zwiespalt befänden sich die Kommunalpolitiker nicht, betont Thomas Marun von der CDU in Langwedel.
Also für mich persönlich ist das überhaupt kein Spagat, denn man muss immer sehen, das sind unterschiedliche Handlungsebenen. Und ich sehe nur das, was die Menschen hier vor Ort betrifft und beeinträchtigt, und nur danach richte ich mich aus. Und insofern kann es für mich nie einen Spagat geben.
Andreas Noltemeier, grüner Ortsbürgermeister aus Völkersen, geht beim Thema Fracking bewusst auf Konfrontation zur Linie seines grünen Umweltministers Wenzel.
Ich denke schon, dass es wichtig ist, auch parteiintern dort Probleme anzusprechen und die Partei da einfach besser aufgestellt in die Zukunft zu schicken. Und ich glaube auch nicht, dass ich da alleine bin. Also da gibt es sicherlich genügend andere Grüne, die das genauso sehen wie ich. Und wir müssen uns halt zusammentun und die Parteispitze da auf einen besseren Weg bringen.
So wundert es kaum, dass auch Hartmut Horn von der Bürgerinitiative Frackloses Gasbohren in der östlichen Nachbargemeinde Langwedels in Bötersen im Landkreis Rothenburg ganz ähnliche Argumente anführt.
Deshalb muss das unbedingt in den Wahlkampf hinein. Das heißt, die Parteien müssen das übernehmen, wenn sie überhaupt eine Chance haben wollen. Denn für viele ist das entscheidend, ob hier das Fracking verboten wird oder nicht.
Aus den Kreisen Verden und Rothenburg berichtete Maren Mommsen. Ein weiteres großes Streitthema in diesem Wahlkampf sind neue Windenergieanlagen. Vor allem in Ostfriesland und Friesland sind viele Menschen beunruhigt, weil immer neue Anlagen beantragt oder gebaut werden. Viele Anwohner fühlen sich durch die riesigen Rotoren gestört. Doch die Kommunalpolitiker versuchen, das Thema weitgehend aus dem Wahlkampf herauszuhalten. Andreas Barnikel im Studio, Sie haben recherchiert. Wie haben Sie das Streitthema erlebt?
Also in vielen Regionen in Ostfriesland und auch in Friesland ist das ein emotionales Thema. Ein Riss geht durch die Bevölkerung zwischen Windenergiebefürwortern und Gegnern, wie zum Beispiel in Stedesdorf im Landkreis Wittmund. Dort hatte sich eine Bürgerinitiative gegründet, die gegen eine weitere Verdichtung eines bereits bestehenden Windparks kämpft. Das ist ein Bürgerwindpark, an dem aber auch einige Ratsmitglieder beteiligt sind, die dann praktisch in ihrem Interesse abgestimmt haben. Ja, und genau das führt natürlich nicht dazu, das Vertrauen in die Kommunalpolitik zu stärken. Inzwischen sind diese Erweiterungspläne vom Tisch, aber die Sorge der Bürgerinitiative ist, dass das Thema nach der Kommunalwahl wieder auf die Tagesordnung kommen könnte. Ja, und in Stedesdorf, da engagieren sich nun mehrere Mitglieder der Bürgerinitiative parteipolitisch in unterschiedlichen Gruppierungen und Parteien, um gegen den weiteren Ausbau der Windenergie zu kämpfen.
Es werden immer weitere Windparks geplant und gebaut, obwohl der Widerstand in der Bevölkerung gegen die Verschwagelung der Landschaft stetig wächst. Wie können Kommunalpolitiker das gegen den Widerstand durchsetzen?
Also es gibt ganz offenbar eine große Lobby, die sich für die Windenergie stark macht, denn nach wie vor lässt sich mit diesen Anlagen gutes Geld verdienen und viele wollen ein Stück von dem Kuchen abhaben. Windparkbetreiber, die Kommunen, sie erhoffen sich Steuereinnahmen, die Verpächter der Grundstücke, auf denen die Anlagen stehen. Das nimmt teilweise seltsame Züge an, wie zum Beispiel im Landkreis Aurich. Der Landkreis ist für die Genehmigung und die Kontrolle von Windparks zuständig, gleichzeitig über Tochterunternehmen aber auch an einem Windpark beteiligt. Und das sind dann Interessenskonflikte, die beim Wähler für Verdruss sorgen. Zumal die Energiewende nach dem Ausstieg aus der Kernenergie ja auch von der Landes- und Bundespolitik gewollt ist. Da fühlen sich dann viele Betroffene, die beispielsweise unter dem Lärm der Anlagen leiden, dann nicht mehr ernst genommen. Und das könnte die etablierten Parteien durchaus Stimmen bei der Kommunalwahl kosten.
Wie gehen die Parteien im Wahlkampf mit dem Thema Windkraft um?
Also mein Eindruck ist, dass die da eher zurückhaltend mit umgehen. Offenbar scheuen viele Parteien diesen Konflikt, um potenzielle Wähler nicht abzuschrecken. Allerdings lässt sich das Thema nicht totschweigen, zu sehen auf ganz vielen Protestplakaten gegen die Windkraft in Ostfriesland.
Andreas Warnickel über das Streitthema Windkraft im ostfriesischen Kommunalwahlkampf. Noch so ein Konfliktthema, Wahlversprechen. Was Politiker vor Wahlen versprechen und am Ende halten, das klafft ja bekanntlich oft weit auseinander. Wir wollten wissen, wie ist das eigentlich mit Wahlversprechen in der am höchsten verschuldeten Stadt in Niedersachsen, in Cuxhaven. NDR1 Niederelbe-Korrespondent Jörn Pietschke hat festgestellt, dass zur Kommunalwahl in Cuxhaven trotzdem Millionenprojekte die Wahlkampfschlager sind.
Ob Hallenbadneubau, Investitionen in Turn- und Mehrzweckhallen oder die Entwicklung des alten Fischereihafens. Millionenprojekte bewegen in Cuxhaven die Parteien vor der Kommunalwahl. Der finanzielle Bewegungsspielraum der hochverschuldeten Stadt ist rechtzeitig vor dem Urnengang durch eine Finanzspritze des Landes größer geworden. Ministerpräsident Weil überbrachte selbst die frohe Botschaft und 187,5 Millionen Euro zur Tilgung der Schuldenlast. Der SPD-Kreisvorsitzende und Spitzenkandidat Uwe Sandtjer, selbst Landtagsabgeordneter, freut sich über die Hilfe, die auch als Wahlkampfhilfe verstanden werden kann.
Als erstes hilft es der Stadt Cuxhaven und damit dem Landkreis Cuxhaven, am Ende auch dem Land Niedersachsen. Es ist existenziell für die Stadt, damit wir auch in Zukunft planen können für Kindertageseinrichtungen, für Investitionen in Schulen, für Straßen. Das ist, ich glaube, der gesamten Bevölkerung noch gar nicht so klar, welche große Bedeutung das hat. Ich glaube, die Situation des Hallenbades und der Rundturnhalle zeigt genau das, was in der Vergangenheit nicht ging. Also wir haben in der Vergangenheit nicht so investieren können, wie wir es hätten wollen. Wir sind jetzt an einer Schnittstelle, wo man sagen kann, dass neben der Entschuldung, die wir durch das Land bekommen, neben den Ansiedlungen, die ja kommen, eine gute Ausgangslage haben, um die Finanzen innerhalb der Kommune wieder in den Griff zu kriegen.
Das Cuxhavener Stadtsäckel ist durchaus besser gefüllt als noch während der Verhandlungen über die Nothilfe des Landes. Die Stadt Cuxhaven verzeichnet stark gestiegene Gewerbesteuereinnahmen. Trotzdem hat der Stadtrat neben der Grundsteuer, mit der alle Häuslebesitzer zur Kasse gebeten werden, auch die Gewerbesteuer noch einmal erhöht. Der CDU-Spitzenkandidat will aber die Investitionen ganz überwiegend von anderen bezahlen lassen, besonders Finanzquellen des Bundes anzapfen. Passenderweise ist der kommunale Spitzenkandidat Inak Ferlemann auch als Staatssekretär und Bundestagsabgeordneter politisch tätig.
Und deswegen überlegt die Kommunalpolitik bei den zurückgestellten Investitionen,
klug, die Fördermittel des Bundes einzusetzen, um bestimmte bauliche Erneuerungen vorzunehmen. Das betrifft insbesondere ein Schwimmbad und eine große Sporthalle. Die Mittel kommen hier vom Bund und insofern belasten sie nur sehr gering die Stadtkasse. Nur so kann die Stadt Cuxhaven übrigens ihre Investitionen tätigen. Das wird auch in Zukunft so sein. Es wird weiter sparsam gewirtschaftet. Die Stadt muss weiter Schulden zurückzahlen. Das wird auch so sein. Aber um attraktiv zu bleiben, muss sie auch hier und da investieren. Also beides, Investitionen und Konsolidieren, wird den Kurs der Stadt bestimmen.
Weitgehende Übereinstimmung der beiden großen Parteien im Cuxhavener Stadtrat. Wirklich anderer Meinung über wichtige Fragen ist dort seit Jahren immer die Cuxhavener Wählergemeinschaft. Vertreten durch das Stadt- und Kreistagsmitglied Rüdiger Kurmann.
Ja, beim Hallenbad sind wir der Meinung, wenn man schon ein neues Bad baut, muss es so sein, dass es auch die Wünsche der Bevölkerung erfüllen kann. Und wir sind der Meinung, wenn man so viel Geld anfasst, man will ja auch die Kugelbakerhalle ertüchtigen, dann sollte man das Geld nehmen und in eine Mehrzweckhalle stecken für Tourismus, für Sport, also rund um alle, die etwas mehr Zuschauer tatsächlich benötigen. Damit kann man vielleicht dann sogar Geld verdienen.
Auf jeden Fall ist Cuxhavens Oberbürgermeister Getsch froh über jeden Cent in der Stadtkasse und erst recht darüber, dass jetzt der 187,5 Millionen Euro Vertrag mit dem Land sicher unter Dach und Fach ist.
Die große Unbekannte bei dieser Kommunalwahl, die Alternative für Deutschland, kurz AfD. Politikwissenschaftler verorten sie rechts von den Unionsparteien und sprechen von Rechtspopulisten. Bei vorausgegangenen Landtagswahlen war sie recht erfolgreich. Jetzt möchte die AfD in den niedersächsischen Kommunen stark werden. Und sie hat alle Chancen dazu, sagen Politikwissenschaftler der Universität Oldenburg.
Für den Politikwissenschaftler Michael Jankowski steht fest, die AfD wird bei der Kommunalwahl von zahlreichen Wählern in Niedersachsen tatsächlich als Alternative zu den etablierten Parteien gesehen und dementsprechend gewählt werden.
Zweistellig ist zu erwarten, meiner Meinung nach. Wir wissen, dass der Bundestrend eine enorme Rolle spielt und somit sind Kommunal- und Landtagswahlen häufig auch Stimmungsbild der Bundestagswahl.
Und deshalb spielen bei der Kommunalwahl zwar einerseits kommunale Streitthemen, wie beispielsweise der Bau einer neuen Straße oder die Schließung eines Schwimmbades eine Rolle, sagt Professor Markus Tepe.
Zum Zweiten sind es aber auch die großen bundespolitischen Themen, die ausstrahlen auf die kommunale Ebene. Und da ist sicherlich zurzeit die Flüchtlingspolitik, die sicherlich sich auch auswirken wird auf kommunale Wahlentscheidungen, obgleich die Flüchtlingspolitik natürlich nicht vor Ort in der Kommune verhandelt wird.
Die Oldenburger Politikwissenschaftler haben die Kommunalwahlprogramme der Parteien in den größten Städten Niedersachsens untersucht. Ein Ergebnis: sowohl bei den Linken als auch bei der AfD findet sich wenig Kommunales. Hier steckt die Parteiarbeit der AfD tatsächlich noch in den Kinderschuhen, bestätigt der Schriftführer des AfD-Landesvorstandes und des Kreisverbandes Ems-Vechte, der 23-jährige Heiner Rehnen.
Es ist natürlich völlig klar, dass wir als junge Partei noch nicht mit einem kommunalen Vollprogramm aufwarten können. Dementsprechend haben wir uns auch für uns wichtige Kernpunkte spezialisiert.
In diesen Kernpunkten, von denen Heiner Rehnen aus dem emsländischen Hede spricht, unterscheidet sich die AfD nicht besonders stark von anderen Parteien.
Familienförderung, um eben auch jungen Familien den Weg ins Eigenheim etwas zu erleichtern, wo wir uns zum anderen auch hier im Emsland für eine etwas stärkere Polizeipräsenz einsetzen wollen. Das ist im Emsland die Landwirtschaft, wo wir sehr dafür sind, dass wir die Ausweisung weiterer Naturschutzgebiete zu Ungunsten der Landwirte ein bisschen eindämmen wollen und wo wir der Auffassung sind, dass es wenig Sinn macht, landwirtschaftliche Nutzflächen als Naturschutzgebiet auszuweisen. Wenn ich immer weniger landwirtschaftliche Nutzflächen habe, dann verteilt sich die Gülle natürlich auch auf immer weniger und die Nitratbelastung steigt automatisch.
Familien fördern, mehr Polizei, die Landwirtschaft stärken. Eher landespolitische Forderungen, die sich so auch im Kommunalwahlprogramm beispielsweise der Kreisverbände Stade und Kloppenburg-Vechta wiederfinden. Das Thema Umgang mit Flüchtlingen spielt in den Kommunalwahlprogrammen der AfD kaum eine Rolle. Für den Politikwissenschaftler Professor Markus Tepe steht aber fest, dass die AfD klar für eine Ablehnung der ihrer Meinung nach zu liberalen Flüchtlingspolitik der Bundesregierung steht.
Das sind dann Themen Wie stark sollte der Staat eingreifen in Bürgerrechte, wenn ich im Internet surfe? Wie sollte mit Migration umgegangen werden? Law and Order, Politiken etc. Und hier sehen wir den Markenkern der AfD, die sich dort als nationalkonservative Partei darstellt oder nationalkonservative Politikpositionen anbietet und dort auch konkurrenzlos ist.
Und genau von diesem Markenkern wird die AfD auch bei der Kommunalwahl profitieren, sagt Wissenschaftler Jankowski von der Uni Oldenburg.
Was wir beobachten können, ist, dass die AfD diese Dimension der Politik zunehmend betont. Während es früher eher wirtschaftliche Themen waren, die bei der AfD dominiert haben, ist es jetzt die gesellschaftliche Dimension. Gemessen daran, dass also die Flüchtlingskrise ein Thema ist, welches in den Markenkern der AfD fällt und die Flüchtlingskrise ein sehr entscheidender Faktor meiner Einschätzung nach bei der Kommunalwahl ist, kann die AfD davon enorm profitieren, würde ich sagen, als Partei, die besonders darauf sich derzeit fokussiert.
Wissenschaftler Jankowski von der Uni Oldenburg in einem Beitrag von Sabine Goos zur Rolle der AfD im Kommunalwahlkampf. Vom Abschneiden der AfD hängt auch der Erfolg der kleinen Parteien wie FDP, Linke und Grüne ab. Alle diese Parteien eint ihre ablehnende Haltung gegenüber den Rechtspopulisten der AfD. Aber sie versuchen auch eigene Themen im Wahlkampf zu setzen. Mein Kollege Frank Jacobs im Studio, welche sind das?
Ganz allgemein lässt sich sagen, dass sowohl FDP als auch die Grünen schon auf kommunale Themen setzen und weniger auf bundespolitische Themen, wie das die Linke beispielsweise macht. Das belegt auch eine Studie von Politikwissenschaftlern der Uni Oldenburg. Die haben die Wahlprogramme der Parteien zum Beispiel in Wilhelmshaven, Oldenburg, Delmenhorst oder Braunschweig analysiert. Daraus geht hervor, dass sowohl FDP als auch die Grünen in jedem Wahlkreis natürlich die üblichen Themen wie weniger Schulden machen und bessere Bildung in ihrem Wahlprogramm haben. Aber sie haben sich auch spezielle Themen rausgesucht, die nur für den jeweiligen Wahlkreis aus Sicht der Parteien von Bedeutung sind.
Was heißt das konkret?
Ja, in Oldenburg setzen die Grünen unter anderem auf das Thema Radfahren. Sie wollen in Oldenburg weitere Fahrradstraßen und prüfen, ob sich Radschnellwege einrichten lassen. Oder Thema Bahn. Die Grünen wollen die Bahnumfahrung in Oldenburg für den Güterverkehr statt den Ausbau der bestehenden Bahnstrecke. In Jever wollen die Grünen den Ausbau der Windkraft und der erneuerbaren Energien vorantreiben. In Delmenhorst soll die Burginsel wieder Landschaftsschutzgebiet werden, damit die grüne Lunge der Stadt erhalten bleibe, so die Grünen.
Und was ist mit der FDP? Setzt die auch auf solche lokalen Themen?
Ja, bleiben wir mal in Delmenhorst. Dort setzt die FDP auf das Thema Krankenhaus. Sie will keinen Klinikstandort in der Innenstadt, um Verkehrschaos zu vermeiden. In Wilhelmshaven hat die Partei eine klare Meinung zum Wantersee. Die Freizeitgärtner sollen dort bleiben dürfen, heißt, Wohnbebauung will die FDP gar nicht. Und in Emden versucht die FDP mit Plattdeutsch und dem Erhalt der Sprache zu punkten. Die Liste lässt sich für viele Wahlkreise beliebig fortsetzen, also FDP und die Grünen setzen auf die großen Themen wie die Flüchtlingspolitik, die ja auch in allen Gemeinden eine Rolle spielt, aber sie versuchen auch mit sehr lokalen Themen Wähler für sich zu gewinnen.
Und die Linken, worauf setzen die?
Ja, die setzen ausschließlich auf bundespolitische Themen, Rüstungsexporte zum Beispiel, aber auch Themen wie Einkommen, Hartz IV oder soziale Gerechtigkeit. Also Dinge, auf die die Politiker in den Städte- und Gemeinderäten eigentlich kaum einen Einfluss haben.
Kleinere Parteien versuchen, eigene Themen im Wahlkampf zu setzen. Informationen waren das von Frank Jacobs.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Unser Thema heute, die Kommunalwahl im nordwestlichen Niedersachsen. Wir werfen einen Blick auf den Kommunalwahlkampf in den größeren Städten unserer Region. In Oldenburg zum Beispiel wird am 11. September zwar kein neuer Oberbürgermeister gewählt, aber die Zusammensetzung des Rates wird entscheiden, wie fest Oberbürgermeister Krogmann in seinem Amtssessel sitzt. Krogmann hat vor allem das Bauen in den Mittelpunkt seines politischen Schaffens gestellt. Mehr Wohnraum. Fast kein Thema ist zurzeit wichtiger in Oldenburg. Dabei fahren viele Parteien auf der gleichen Linie. Trotzdem versuchen sie in Oldenburg, eigene Positionen zu akzentuieren, wie Nadja Jakob beobachtet hat.
Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Barg ist mein Name.
Ja, ich weiß.
11. September ist Kommunalwahl.
Moin. Obwohl er noch relativ neu in der Politik ist, weiß Christoph Barg, wie er sich verkaufen muss. Als Inhaber einer Werbeagentur sind Kampagnen nichts Neues für ihn. Nun möchte er für die CDU Mitglied im Oldenburger Rat werden. Dafür klingelt er an Haustüren, klebt Wahlplakate und verschenkt Bonbons. Wahlkampf eben.
Das ist schon anstrengend. Also das ist wirklich jetzt Stunden, Wochen. Wir haben gestern Abend bis 11 Uhr, 11:30 noch plakatiert. Heute Abend geht es wieder los mit Plakatieren. Ist richtig eine 60-70-Stunden-Woche, wenn man seinen Beruf mit einbeschließt. Also das ist schon nicht ohne. Aber macht viel Spaß.
Auf 10 Sitze kommt die CDU in Oldenburg mit knapp 20% bei der letzten Kommunalwahl 2011. Anstrengend wird es hier auch, weil sich die Grundpositionen aller großen Parteien zu den wichtigen Fragen kaum unterscheiden. Ein wichtiges Thema: Güterverkehr aus der Stadt durch eine Umgehungsstrecke verbannen. Das wollen zum Beispiel alle Parteien. Weniger Verkehr, bessere Radwege, mehr bezahlbarer Wohnraum. Dass sich die Ziele von CDU, Grünen und SPD hier fast decken, sei gar nicht schlecht, sagt CDU-Mann Barg.
Es geht ja auch gar nicht im Rat immer darum, sich gegenseitig abzugrenzen. Wir sind ja nicht im Landtag oder im Bundestag, so mit Opposition und Regierung und Koalition. Da geht es ja darum, gemeinsam für Oldenburg nachher zusammenzuarbeiten.
Das kommt der Oldenburger SPD, der auch der Oberbürgermeister Jürgen Krogmann angehört, entgegen. Er ist zufrieden mit dem letzten Ergebnis vor 5 Jahren. 34% gab es 2011. Damit ist die SPD mit 17 Sitzen die stärkste Fraktion im Rat. Ansonsten hält sich Krogmann im Wahlkampf lieber zurück. Dass bei der Wahl ein regierbares Ergebnis wie beim letzten Mal herauskommt, darauf hofft er. Für seine SPD gehen nun 72 Kandidaten ins Rennen, darunter viele neue Gesichter, aber auch Alteingesessene wie der Fraktionsvorsitzende Bernd Bischoff aus dem Stadtteil Eversten.
Es wird hier der Allrounder gefragt. Sie müssen ja auf alle Fragen eine Antwort geben. Und deshalb sind wir hier auch im Team. Also wir haben erfahrene Personen dabei, aber wir haben auch Neulinge dabei. Wir haben mit denen das auch vorbesprochen. Wie geht man mit den Fragen um? Erste Grundregel: zuhören und nicht Besserwisser sein.
Bernd Bischoff ist seit 15 Jahren Ratsmitglied. Ähnlich lange dabei ist auch Kandidat Kurt Bernhard von den Grünen. Die brauchen sich in Oldenburg eigentlich keine Sorgen machen. Auf beachtliche 27% kamen sie bei der letzten Wahl, nur 3 Sitze weniger als die SPD. Für jeden Stadtteil haben sie ein detailliertes Wahlprogramm. Doch was zieht, sind, eigentlich unüblich für eine Kommunalwahl, die großen Themen. Arbeitsplätze, Integration und vor allem Flüchtlinge. Kurt Bernhard will Populisten wie der AfD nicht das Feld überlassen.
Das ist ein wichtiges Thema für uns Grüne. Wir wollen da Position beziehen. Ob das dann ganz viele Wählerstimmen bringt oder nur wenige, ist uns erstmal egal, wenn ich das offen sagen darf. Wichtig ist uns das Thema und auch die Inhalte darzustellen und voranzubringen.
Denn bisher wirbt vor allem die AfD mit ihrer Position zu diesem Thema. Und dass die am Ende die Wählerstimmen bekommt, wäre der Albtraum aller Parteien.
Vor einem erfolgreichen Abschneiden der AfD fürchten sich auch die etablierten Parteien in Wilhelmshaven. Dort regiert seit der letzten Kommunalwahl eine Koalition aus CDU und SPD. Mit deren Arbeit sind viele Menschen unzufrieden. Deshalb wittern auch kleine Parteien ihre Chancen und haben sich für den Rat der Stadt aufstellen lassen. Darunter viele neue Gesichter. 200 Bewerber hat es im Vorfeld der Wahl für die Listenplätze gegeben. Und der Rat der Stadt Wilhelmshaven wird sich stark verändern. Denn ein Drittel der jetzigen Ratsmitglieder tritt nicht mehr an. Meine Kollegin Jutta Pschiguda beobachtet für uns vor Ort den Wahlkampf. Welche Parteien stehen denn in Wilhelmshaven zur Wahl?
Tja, Sinja, die Liste der Möglichkeiten, die ist hier lang. 12 Listen mit Kandidaten gibt es. Neben CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken sind das die Wilhelmshavener Bürgervereinigung, die BASU, das ist die freie Liste für Wilhelmshaven. Dann gibt es die Freien Wähler, dann die Spaßpartei, die Partei, die fallen vor allem mit Plakaten wie "Das hier ist kein Hundeklo" auf. Dann die Unabhängige Wählergemeinschaft, UWG. Und außerdem treten in Wilhelmshaven die Alternative für Deutschland und ein freier Bewerber zum ersten Mal an.
Viele dieser kleinen Parteien sind ja schon im Rat. Welche Chancen hat denn die Alternative für Deutschland?
Schwer zu sagen, aber hier gehen viele davon aus, dass die AfD es auf Anhieb in den Rat schaffen könnte. Hartmut Tammen-Henke, das ist der Vorsitzende der SPD, der gibt der AfD zwar politisch dort keinerlei Chance, denn er kann sich nicht vorstellen, mit einer solchen Gruppierung zusammenzuarbeiten. Ähnlich sieht das auch Stefan Hellwig, das ist der Fraktionsvorsitzende der CDU. Er sagt, die Zusammenarbeit mit den kleinen Parteien, die hat für ihn dagegen gut geklappt. Man habe, sagt er, bei vielen Entscheidungen eben auch mit den Kleinen zusammengestimmt und so stellt er sich das auch weiterhin vor.
Das hört sich ja richtig harmonisch an, so als ob Ratsarbeit in Wilhelmshaven ein trautes Miteinander ist. Stimmt das?
Nein, das ist ganz und gar nicht so. Wir haben hier seit der letzten Kommunalwahl eine große Koalition eben aus CDU und SPD. Und da gibt es jede Menge Konfliktstoff im Rat. Ich nenne nur mal einige Beispiele. Da ist zum einen die Klinikfusion gewesen. Die beiden Krankenhäuser der Stadt sind ja zu einem zusammengeführt worden. Das war teuer und das wird auch teuer bleiben, denn es soll neu gebaut werden, ein neuer Klinikbau. Dann die Pachtverträge zum Beispiel der Kleingärtner am Banther See. Die sind inzwischen zwar geschlossen, aber das war ein Riesenstreitpunkt. Vor allen Dingen die klassischen Wähler der SPD haben sich da sehr geärgert. Dann die Kulturpolitik, wo es noch jede Menge ungelöster Fragen und Probleme gibt. Stichwort hier vor allem die Kunsthalle und das Küstenmuseum. Wie geht es dort weiter? Ja, und dann sogar was ganz Simples, nämlich Strandkörbe und ob vor denen spaziert werden darf. Man hat nämlich im Sommer die Promenade vor den Körben geöffnet. Das hat viele der Stammmieter der Körbe geärgert. Auch das ist hier ein Streitthema. Auch viele Wähler sind über die Große Koalition deshalb sehr verärgert. Also auf einen neuen Rat kommt viel Arbeit zu. Aber wie der sich zusammensetzt, darüber entscheiden die Wähler jetzt bald. Aber offenbar sind sich viele auch noch unschlüssig. Es wird also sehr, sehr spannend in Wilhelmshaven.
Spannend dürfte es auch in der Stadt Emden werden. Eine Stadt, in der die SPD seit Jahrzehnten mehrheitlich regiert. Die Sozialdemokraten fuhren Traumergebnisse von deutlich mehr als 50% ein. Eine richtige schlagkräftige Opposition gab es nie. Eine unabhängige Wählergemeinschaft auch nicht. Das hat sich vor einigen Monaten geändert. Die GFE, Gemeinsam für Emden, tritt an, um der SPD das Zepter der absoluten Alleinherrschaft nach Jahrzehnten abzunehmen.
Ich glaube, die SPD macht sich ein paar Sorgen. Und zwar deswegen, weil es ja diese GFE gibt und viele SPD-Wähler würden ja nie eine andere Partei wählen. Aber jetzt mal zu sagen, wir müssen dem mal zeigen, dass wir mit vielen Sachen nicht so ganz zufrieden sind, die könnten sie die Mehrheit kosten.
Und dieser Emder fasst die Situation knapp zusammen. Viele Emder, so hat es den Anschein, sind unzufrieden. So unzufrieden, dass sie erstmals eine Wählergemeinschaft ins Rennen schicken, um die Alleinherrschaft der SPD zu beenden. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, ist der Plan, eine Zentralklinik in Georgsheil zu bauen. Die SPD, aber auch andere Parteien wollen das defizitäre Emder Krankenhaus schließen und gemeinsam mit dem Landkreis Aurich ein Großklinikum 15 Kilometer vor der Stadt errichten. Das brachte Hendrikus Bröhr nach 50 Jahren SPD-Mitgliedschaft auf die Idee, die GFE zu gründen.
Diese Konzeptlosigkeit und das nicht prüfen wollen, was es für Alternativen dazu gibt. Dieses absolute darauf beharren, starrsinnig darauf zu beharren, wir sind nicht dazu da, den anderen zu dienen, sondern den Menschen hier in Emden zu dienen und den Bürgern ein offenes Ohr und auch Gehör zu verschaffen.
Nach Meinung Bröhrs zieht sich die Konzeptlosigkeit wie ein roter Faden durch viele Projekte. Emden habe das alte Apollo-Kino ohne Nutzungskonzept gekauft. Die ehemalige Kaufhalle stehe seit 14 Jahren leer. Es sei eine Brücke zwischen zwei Stadtteilen gebaut worden, die keiner brauche. Der neue Markt solle ohne sinniges Konzept umgestaltet werden, nur weil es Zuschüsse gebe. Im Gegenzug habe Emden viel verloren. Polizeiinspektion, Arbeitsamtsdirektion, Hauptzollamt, Veterinäramt, jetzt vielleicht auch noch das Krankenhaus und aus dem neuen Hafen am Risumer Nacken sei auch nichts geworden, sagt Bröhr. Stimmen aus der Emder Innenstadt.
Das ist das Traurige. Die haben seit Kriegsende haben die immer die absolute Mehrheit. Fällt zwar von 80 auf 50 runter, aber bleibt immer.
Ich werde die SPD dieses Mal nicht wählen. Ja, ich bin vielen nicht einverstanden, wenn was hier passiert ist, so in der letzten Zeit.
Macht doch nur noch Scheiße hier.
Viel seltener als früher hört man Stimmen pro SPD.
Weil ich Emder bin, darum bleibe ich bei meiner alten Firma.
Hans-Dieter Hase, Fraktionschef der SPD im Rat, nimmt die GFE durchaus ernst. Er glaubt allerdings nicht, dass durch die wachsende Konkurrenz ein Traumergebnis für seine Partei von 50% plus X noch drin ist.
Aber ob die GFE jetzt ein neuer, starker Gegner ist, das muss sich erst noch beweisen. Was bislang
an Publikationen auf dem Markt ist, zeugt nicht gerade von Sachverstand, nicht gerade davon, dass man weiß, wie Kommunalpolitik funktioniert.
Die GFE habe Konzepte, sagt der Vorsitzende Bröhr, für den Bürger, nicht gegen die SPD. Sieht sich selbst als eine Partei der Mitte mit vielen Selbstständigen aus Handel und Gewerbe. Viele Ämter könnten sie bei der Kommunalwahl als Alternative sehen und sei es auch nur zunächst aus Protest gegen die SPD. Ziel der GFE selbst: mindestens 15%.
Die Wählergemeinschaft GFE will der SPD in Emden möglichst viele Stimmen wegnehmen, Thomas Stahlberg berichtete. Was wäre ein Kommunalwahlkampf ohne Plakate, mit Gesichtern der Kandidaten? Wenn sie auftauchen, wissen die Menschen Bescheid. Es ist Wahlkampf. Plakate mit Schlagzeilen, oft ohne greifbare Aussage. Wir für die Zukunft oder gemeinsam stark oder ähnliches ist da zu lesen. Ob Plakate wirklich etwas bringen, weiß keiner so genau. Deshalb verzichten Parteien bei der diesjährigen Kommunalwahl zum Teil darauf. Die FDP in Delmenhorst zum Beispiel oder die Grünen in Rinteln. Auch in der Gemeinde Südbrookmarland in Ostfriesland will die CDU ohne Wahlplakate auskommen. Anders als ihre Konkurrenzpartei, die SPD.
In Mordorf bereiten Mitglieder der SPD Wahlplakate vor. Darauf sind auf kleinen Fotos die Gesichter der Kandidaten zu sehen. Die Plakate sollen vor der Kommunalwahl in der Gemeinde an den Laternenmasten in Mordorf hängen, sagt der Fraktionsvorsitzende der SPD im Gemeinderat Südbrookmarland, Stefan Kleinert.
Wir sind der Meinung, dass die Kommunalwahl ein sehr, sehr wichtiger Wahlgang ist. Und wir wollen auch mit den Plakaten die Bürger noch mal auf diese Wahl aufmerksam machen, aber auch in unserer Gemeinde natürlich eine Präsenz zeigen. Wir glauben, dass Wahlaussagen auch über Plakate eine gewisse Bedeutung schon haben.
Tatsächlich können Wahlplakate eine Art Aufbruchsstimmung bei den Wählern erzeugen, erklärt Michael Jankowski, Politologe an der Uni Oldenburg.
Die Bürgerinnen und Bürger sehen, es ist eine Wahl, es findet was statt und werden damit letztlich an den Wahltermin erinnert. Und was im Rahmen der Kommunalwahl in Niedersachsen besonders relevant ist mit einem personalisierten Wahlrecht, dass einzelne Kandidaten darüber zumindest in den großen Städten auch für sich werben können.
Aus Sicht von Hilko Gerdes von der CDU in Südbrookmarland übermitteln Wahlplakate dagegen wenig Inhalt. Doch nicht nur deshalb verzichtet die CDU in Südbrookmarland auf die Plakatierung.
Weil die Plakate die Umwelt verunstalten, insbesondere dann, wenn sie auch noch Wochen nach der Wahl an den Bäumen hängen. Sie lenken unseres Erachtens vom Straßenverkehr ab. Sie kosten viel Geld und machen viel Arbeit, ohne dass sie wirklich effektiv etwas bringen. Denn die meisten davon, jedenfalls in der Kommunalwahl, haben überhaupt keine Aussagekraft.
Gerdes und seine Parteikollegen setzen lieber auf den Straßenwahlkampf mit Handzetteln. Darauf könnten sich die Kandidaten ausführlich vorstellen. Zudem nutzen sie die sozialen Medien wie Facebook oder Twitter, so Gerdes.
Ich denke, das ist eine weitere Möglichkeit, auf die Wahlen und auf den Inhalt seiner Wahlaussagen aufmerksam zu machen, um sich vor allem den Jugendlichen näher zu bringen. Und da sind wir auch dabei, dass wir unsere Aussagen, die wir auch in den Wahlprospekten bringen, dann auch über Facebook verbreiten.
Politologe Jankowski hat jedoch Zweifel daran, dass soziale Netzwerke die Wahlplakate ersetzen können.
Letztlich ist die Reichweite von sozialen Medien gerade bei der Kommunalwahl sehr begrenzt, weil da trifft man letztlich nur auf Anhänger, die eh schon für einen stimmen würden, und dass man dort wirklich an Wechselwähler rantritt, das ist deutlich schwieriger, und da stellen soziale Medien auch keine Zauberformel dar, mit dem man auf einmal Nichtwähler oder Unentschlossene erreicht.
Dass die CDU in Südbrookmarland aufs Plakatieren verzichtet, hängt vermutlich auch damit zusammen, dass die Region traditionell von der SPD dominiert wird. Ein Wahlgewinn scheint aussichtslos.
Kriegt was moi.
Stefan Kleinert von der SPD ist derweil mit seinen Genossinnen und Genossen und einer Leiter unterwegs in Mordorf. Sie bringen die vorbereiteten Plakate an Laternen an, denn er will die Tradition fortsetzen mit traditionellem Plakatekleben.
Es ist unser ganz klares Ziel, weiterhin stärkste Fraktion in Südbrookmarland zu bleiben, auch für die nächsten 5 Jahre.
Aus dem Kreis Aurich war das ein Beitrag von Frank Jacobs. Etwas zugespitzt könnte man fragen, lohnt es sich für manche Parteien, in einigen Kommunen überhaupt noch Plakate aufzuhängen? Zum Beispiel für die SPD in Mollbergen im Kreis Kloppenburg. Seit Jahren hat sie keine Chance gegen die übermächtige CDU. Auf sage und schreibe 86% kamen die Christdemokraten bei der letzten Kommunalwahl. Ihren 17 Abgeordneten stehen nur 3 Oppositionelle gegenüber. Einer von ihnen ist der SPD-Mann Theo Bruns. Thomas Schwierzi hat ihn getroffen.
Dass er noch nicht aufgegeben hat, kann man nur bewundern. Seit Jahren kämpft Theo Bruns im Gemeinderat von Mollbergen gegen Windmühlenflügel, aussichtslos angesichts der Mehrheitsverhältnisse. Gerade Windmühlenflügel aber und die in sich zerstrittene Mehrheit könnten seine Position nun verbessern, hofft der Sozialdemokrat.
Ich hoffe, dass wir jetzt bei unserer Zusammensetzung mit unseren Kandidaten da einige mehr in den Rat reinbekommen werden, also dass wir uns verdoppeln oder vielleicht verdreifachen werden. Es könnte wohl so sein, dass die CDU dann die absolute Mehrheit wohl nicht mehr hat.
Denn ein umstrittenes Windparkprojekt hat viele Bürger in der Gemeinde empört. Die SPD hat ihre Liste für ein Bürgerbündnis geöffnet. Wenn eine Partei seit Jahren mit über 3/4 Mehrheit regiere, komme es zu Verflechtungen und internen Absprachen, meint Bruns. Das sei nicht gut für die Demokratie.
Wir haben also gesagt, wir wollen ein bisschen mehr Transparenz, wir wollen ein bisschen Bürgernähe mehr und vor allen Dingen Köpfe und nicht irgendwie Parteiideologien. Das ist für uns wichtig, dass die Bürger im Prinzip mitgenommen werden.
Dass nun auf seiner Liste zur Kommunalwahl mehr Nichtparteimitglieder als Genossen kandidieren, sieht Bruns nicht als Verrat an der Sozialdemokratie.
Ich sag mal, wenn ich merke, dass ich keinen eigenen Nachwuchs habe innerhalb meiner Partei und ich möchte was für den Ort Mollbergen tun, dann kann ich nicht unbedingt erwarten, dass alle jetzt mit fliegenden Fahnen zur SPD überwechseln. Da habe ich versucht, das zu öffnen und es scheint funktioniert zu haben. Und nun hoffen wir nur noch auf Wählerstimmen.
Aus Mollbergen, aus dem Kreis Kloppenburg, Südoldenburg-Korrespondent Thomas Schwierzi. Bei dieser Kommunalwahl gibt es nur wenige Direktwahlen, im Gegensatz zur Kommunalwahl 2011. In den Kreisen Leer und Wittmund werden neue Landräte gewählt, im südoldenburgischen Essen ein neuer Bürgermeister. Auf der ostfriesischen Insel Jüst kandidieren 3 Kandidaten für das Amt des neuen Bürgermeisters. Nur 1500 Wahlberechtigte leben auf der autofreien Insel und entscheiden, wer künftig in den Dünen regiert. Den amtierenden Bürgermeister zieht es nach 8 Jahren aufs Festland. Der Liebe wegen. Christina Gerlach stellt seine möglichen Nachfolger vor.
Die 3 Bewerber, die den Chefsessel im Rathaus erobern wollen, sind mit den drängendsten Problemen auf der Insel natürlich vertraut. Knapper Wohnraum und der Hafen, der ständig verschlickt und ausgebaggert werden muss. Das kostet. Aber Tjaak Görges, der 52-jährige Bürgermeisterkandidat aus Nordrhein-Westfalen, will da ungewöhnliche Wege gehen, den Hafen sogar nach Osten verlegen.
Also ganz offen und ehrlich, ich hätte das nie gedacht, dass ich mich für diese Position bewerben werde. Aber vor 3 Monaten, als die Idee entstand, ist das wie gewachsen, der Gedanke. Und inzwischen fühle ich mich sehr wohl in dieser Vorstellung, diesen Posten einzunehmen.
Der Agraringenieur arbeitet für eine große Supermarktkette in Köln. Mit ihm soll eine frische Brise aus der Privatwirtschaft in die Verwaltung einziehen. Erst hatte er bei der Insel-CDU angefragt, ob er auf deren Liste kandidieren kann, aber die war voll. Jetzt tritt er für das Bündnis Jüst an, das von den Grünen dominiert wird. Der Favorit der Insel-CDU ist der 42-jährige Jörg Möllenbrook, ein Ostwestfale. Bei der Stadt Gütersloh sorgt er gegenwärtig für einen warmen Geldregen aus EU-Fördertöpfen. Da möchte der ausgewiesene Verwaltungsfachmann gern auch etwas für Jüst rausholen.
Das Know-how, das Netzwerk bringe ich mit. Ich weiß, wie solche Anträge zu formulieren sind. Und diese Erfahrung würde ich natürlich versuchen, hier mit einzubringen, was natürlich wirtschaftlich ein enormer Vorteil für die Insel wäre.
Stefan Siedelmann, der 39-jährige Inselkandidat, wird nicht so konkret wie seine beiden Konkurrenten vom Festland. Er spricht nur sehr nebulös von schweren Entscheidungen. Seit 2004 lebt der EDV-Fachmann auf Jüst. Er ist als Einzelkandidat angetreten, ein Einzelkämpfer also. Trotzdem will er alle mit ins Boot holen.
Ich möchte auf jeden Fall, dass diese schweren Entscheidungen letztendlich in so einer Art Bürgerversammlung und so weiter mit den Bürgern zusammen besprochen werden. Und das versuche ich einfach mit den Bürgern zusammen hier hinzubekommen.
Andere Botschaften von ihm lesen sich nicht so demokratisch. Wer Siedelmann auf Twitter folgt, bemerkt schnell seine doch sehr spezielle Meinung zu Ausländern in Deutschland.
Dazu möchte ich jetzt hier nichts Genaueres sagen.
Alle drei Kandidaten müssen jetzt Klinken putzen, denn auf Jüst gibt es keine Wahlplakate. Hier zählt das persönliche Gespräch. Auf der Insel ist eben alles anders, auch der Kampf ums Bürgermeisteramt.
Einer, der weiß, wie Bürgermeister geht, ist Siegfried Harms. Und den wollen wir Ihnen zum Schluss vorstellen. 35 Jahre hat er Kommunalpolitik in Jever gemacht. Der heute 72-Jährige war während dieser Zeit dreimal ehrenamtlicher Bürgermeister. Zunächst zweimal für die SPD, später dann für die SWG, die soziale Wählergruppe Jever Friesland, die er vor 20 Jahren selbst mitgegründet hat. In Zukunft will er noch in der Politik mitwirken, aber kandidiert hat er für die Kommunalwahl diesmal nicht mehr. Jutta Pschigoda hat ihn zu Hause in Jever besucht.
Siegfried Harms kommt mit einer Schüssel grüner Bohnen aus dem Garten. Frisch geerntet, dafür hat er jetzt mehr Zeit.
Im Garten oder wenn man arbeitet, körperlich arbeitet, ob man für sich selbst, für andere oder irgendwo, da sieht man die Erfolge. In der Politik die Erfolge zu finden, das ist sehr, sehr schwierig.
Denn Politik bedeutet immer Kompromisse. Der ehemalige Polizist sah sich dabei stets als Vertreter der kleinen Leute. Seine beiden Eltern waren taub, die Familie arm. Als Jugendlicher erlernte Siegfried Harms zunächst das Bäckerhandwerk, später begann er eine Ausbildung an der Polizeischule und wurde Mitglied der SPD, weil ihm das Soziale immer wichtig war. 1981 wurde Harms als Bürgermeister vorgeschlagen.
Meine Frau wusste da nichts von und ich sagte, du, ich kann Bürgermeister werden, was meinst du? Ja, mach das. Ich sagte, du musst mal überlegen, was denn alles auf uns zukommt. Da. Das ist nicht ganz einfach, zeitlich und alles, was so ist. Man muss auch für andere da sein.
Und das war er, sowohl im Dienst als Schutzmann auf der Straße, als auch als ehrenamtlicher Bürgermeister. 1986 fuhr Sibo, wie ihn in Jever alle nennen, für die SPD das bislang beste Ergebnis ein.
Ich habe viel Kontakt mit den Bürgern, das sieht man auch an den Stimmen, die ich immer bekommen hatte, und habe auch den Kontakt und ich weiß, wo der Schuh drückt. Und dann will ich auch diese Bürger vertreten und nicht in erster Linie die Partei oder die Fraktion, sondern der Bürger soll unterstützt werden. Das ist ja der Vorteil in der kommunalen Selbstverwaltung.
Diese Haltung führt 1996 dann allerdings zum Bruch mit den Sozialdemokraten im Rat der Stadt Jever. Harms will sich nicht länger dem Fraktionszwang beugen. Er tritt aus der SPD aus. Das brachte ihm damals viel parteiinterne Kritik ein, erzählt er.
Das war schwer, aber die hatten ja nichts dem entgegenzusetzen. Ich habe ja dann meine Politik weitergemacht, nur auf eine andere Schiene und auf eine andere Art. Das, was ich gerne wollte, und das ist auch so angekommen.
Siegfried Harms und andere gründen vor 20 Jahren die soziale Wählergruppe Jever, kurz SWG. Bürgernah und unabhängig von Parteien will er sich fortan dort für kommunale Belange einsetzen. Dafür arbeitet Harms bis heute. Auf Jevers Altstadtsanierung ist er im Rückblick besonders stolz.
Einmal für die Stadt, das historische Stadtbild zu erhalten, alles was baulich und sonstiges ist. Andererseits der Umgang mit den Bürgern und dass der Bürger auch mit einbezogen werden soll.
Deshalb rät er auch allen, am 11. September zur Kommunalwahl zu gehen.
Gerade Kommunalpolitik, wo es um die Stadtgestaltung geht, um Schulbildung, alles was so hier ist, Sportanlagen, allen drum und dran, da ist es wichtig, zur Wahl zu gehen. Nicht hinterher meckern, nicht? Die tun sowieso nur, was sie wollen. Da muss man auch hingehen, vorher auch ein bisschen informieren und dann zur Wahl gehen.
Siegfried Harms steht beim nächsten Mal allerdings nicht mehr zur Wahl. Nach 35 Jahren Ausschussarbeit und Ratssitzungen haben nun seine Frau Selma, die Enkel und ein Urenkel Vorrang, obwohl er seine Aufgaben als Kommunalpolitiker immer gerne erfüllt hat.
Es ist ein Beitrag, den man auch dem Bürger oder der Stadt schuldet. Man soll nicht sagen, was kann die Stadt für mich machen, sondern was kann ich für die anderen machen.
Ein Politikerstatement, das doch geradezu einlädt, am 11. September wählen zu gehen. Das war unser Thema zur Kommunalwahl 2016 aus dem NDR-Studio Oldenburg. Redaktion Norbert Schneider, Technik Ulrich Kraft, unter Mikrofon Sinja Schütte. Informationen zur Kommunalwahl finden Sie auch auf unserer Internetseite unter ndr.de/oldenburg.